Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Buß- und Bettag hat in diesem Jahr ein Jubiläum. Aber kein erfreuliches. Wir haben es schon in der Begrüßung gehört. Er war mal ein Feiertag, heute ist er es nicht mehr. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Nämlich 1995 wurde er als Feiertag abgeschafft. Ja, Begründung Pflegeversicherung, aber man könnte ja auch mal fragen, wurde er vielleicht deswegen abgeschafft, weil so wenige wirklich was damit anfangen konnten? Manche sagten statt Buß- und Bettag Putz- und Fegtag. Und auch schon als es noch ein Feiertag war, waren die Gottesdienste auch immer ein bisschen leerer als sonst. Nun, wir feiern heute Abend Gottesdienst am Buß- und Bettag. Wir sind glücklicherweise nicht der Bundesregierung oder der Landesregierung unterstellt. Man kann auch Gottesdienst feiern, wenn es kein Feiertag ist. Übrigens war das bei den ersten Christen ja auch so. Im Römischen Reich hatten die auch in der ersten Gemeinde keine staatlichen Feiertage. Aber es ist gut, gerade wenn wir Buß- und Bettag feiern, dass wir uns neu bewusst machen, warum machen wir das eigentlich? Nicht nur, weil es im Kalender steht. Und dazu helfen soll uns der für heute vorgeschlagene Predigttext für den Buß- und Bettag, Römer 2, die Verse 1 bis 11. Der ist ein Ausschnitt aus den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefs, und dort werden so die Grundlagen des Glaubens ganz besonders komprimiert und deutlich dargestellt. Da schreibt Paulus also hier: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Amen. Ja, wir fragen, was der Buß- und Bettag bedeutet. Der Name sagt eindeutig Buß- und Bettag, also Buße und Beten. Schauen wir uns die beiden Dinge an. Zunächst zum Thema Buße. In Taufgesprächen finde ich es immer wichtig, nicht nur so formal die Dinge zu besprechen, wer steht wo, und dann kommt nur die Frage, was sollen wir denn anziehen, ist alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was in der Bibel steht über die Taufe. Da lese ich mit denen immer Apostelgeschichte 2, und da kommt ganz am Anfang auch diese Aufforderung, bevor es um die Taufe geht übrigens, tut Buße. So ist auch hier in unserem Predigttext. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Und wenn wir so diesen Text lesen in Taufgesprächen, dann frage ich immer, ist euch was aufgefallen oder seid ihr irgendwo stecken geblieben? Und dann kommen wir ganz oft ins Gespräch über das Thema Buße, weil das etwas ist, da können Leute heute nicht viel anfangen. Das kennt man vielleicht noch aus Redewendungen wie, das sollst du mir büßen, oder Flensburg, Buße, Punkte, Geldbuße und sowas. Aber das ist nicht das, was in der Bibel mit Buße gemeint ist. An dieser Stelle ist sogar der griechische Text eigentlich eher verständlich als der deutsche, denn wörtlich steht da, wo Luther übersetzt, tut Buße, kehrt um oder bekehrt euch. Das ist schon besser verständlich. Buße ist also Umkehr, Bekehrung. Eine Umkehr von einem falschen Leben, einer falschen Ausrichtung im Leben, hin zu einer Ausrichtung auf Jesus Christus. Eine Umkehr von einem Leben, wo es hauptsächlich um das eigene Ich geht, wo ich sage, ich bestimme, wo es lang geht, ich bestimme, was ich mache, wofür ich mein Geld ausgebe und so weiter. Nein, Buße, ich wende mich von diesem Ich-Weg ab hin zum Jesus-Weg und frage immer, Jesus, was willst du? Auf Englisch, manche tragen dieses Armbändchen, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und das ist zuerst mit den guten Werken gemeint, die Paulus hier anspricht. Gute Werke heißt nicht nur sich beliebt machen, irgendwie ein bisschen sozial sein, sodass andere sagen, das ist ein ordentlicher Kerl oder eine nette Frau, sondern gute Werke, das heißt, sich an Jesus orientieren. So leben, wie er es will, seine Gebote ernst nehmen und nicht, wie es in unserer Gesellschaft üblich ist, sie mit Füßen treten. Aber auch das letzte Gebot, was er gegeben hat, nämlich den Missionsbefehl, dass er sagt, ja, geht hin, erzählt den Leuten von mir. Buße heißt auch, ihm die Ehre geben, im Gebet, im Gottesdienst. Und ich glaube, wenn wir so ganz ehrlich sind, haben wir alle Punkte, wo wir ja, Buße tun müssen. Und Gottes Wort sagt es uns auch sehr eindeutig. Das ist nicht eine Spielerei, nicht etwas, wo man sagt, ja, dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen besser. Sondern nur dann, wenn wir umkehren, wenn wir uns bekehren, dann sind wir dabei bei Gott. Sonst kommt das Gericht, sagt Paulus ganz eindeutig. Der Zorn Gottes, ja, Gott ist nicht nur der liebe Gott, wir haben auch den Zorn Gottes. Aber er will uns nicht fertig machen, er will uns motivieren, dass wir umkehren zu ihm. Nach außen hin zeigen wir das nicht so gerne, wo es so nicht so schön aussieht in unserem Leben. Aber wenn wir ehrlich sind, ich glaube, dann kennen wir unsere dunklen Punkte. Ich fand eine kleine Geschichte dazu. Heinrich ist ein Mann, der unter Schlaflosigkeit leidet. Und als ihm die Nächte immer länger wurden, da beginnt er im Telefonbuch zu blättern. Da kommt er auf eine Idee. Er könnte die Nummern, die er dort liest, einmal nachprüfen. Er wählt die Nummer eines Mannes, der in seiner Nachbarschaft wohnt und fragt, ist da Hunke? Ja, hier ist Hunke. Fühlen Sie sich schuldig, Herr Hunke? Da zischt die Stimme am anderen Ende der Leitung. Warte nur, wir kommen zurück und da geht es euch an den Kragen. Heinrich überlegt blitzschnell, dann sagt er, Sie haben nur wenig Zeit, Herr Hunke, es ist alles entdeckt. Fliehen Sie, wenn Sie sich schuldig fühlen. Der Hörer wird aufgelegt. Und da Hunke im Haus gegenüber wohnt, sieht Heinrich, dass nach einer halben Stunde draußen ein Taxi vorbeifährt. Hunke verschwindet mit zwei schweren Koffern. Der Schlaflose probiert dieses Spiel noch mehrere Male. Hunke blieb nicht der Einzige, der sich auf die Flucht begab. Nun sind wir beim Thema Buße, Bekehrung vielleicht geneigt zu denken, das haben wir doch schon hinter uns. Wir sind doch Christen geworden, wir haben doch Buße getan, wir haben uns doch bekehrt. Das ist auch gut, Gott freut sich darüber. Die Gefahr ist nur, dass man so bei dem Thema mehr oder weniger denkt, okay, das ist was für die anderen, vielleicht für den oder für die, aber doch nicht für mich. Ich bin ja ein guter Christ, besser jedenfalls als der und der. Und genau das war das Problem damals auch bei den Leuten, an die Paulus den Römerbrief schrieb. In der Gemeinde in Rom, da gab es viele auch, die aus dem Judentum kamen, dann zum Glauben gekommen sind und dann eben auch weiterhin natürlich als Juden das Gesetz Gottes einhielten. Und dann eben meinten, ja, also wir sind doch ein bisschen besser als die anderen, die, weil wir eben nach dem Gesetz Gottes leben als Juden. Und da findet Paulus sehr deutliche Worte. Vers 1 gleich, O Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, du häufst dir Zorn auch für den Tag des Gerichts. Wohin du richtest, verdammst du dich selbst. Und am Schluss, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und er meint damit, du als Jude bist nicht besser als andere. Oder auf heute übertragen, du, wenn du dich bekehrt hast, bist als Mensch von dir aus nicht besser als andere. Das ist ja oft das Problem, ich sag mal, bei uns Frommen. Man fühlt sich irgendwie besser. Nicht so bewusst, man würde immer sagen, ja, ich bin ja auch Sünder, aber irgendwie ja schon manchmal. Aber in dem Augenblick, wo ich mich über einen anderen stelle, ob nun mit Worten oder auch nur innerlich in Gedanken, da falle ich heraus aus dem Leben mit Gott. Denn da lebe ich nicht mehr in der Abhängigkeit von seiner Vergebung. Da bilde ich mich mit mir etwas auf mich selber ein. Meine Fähigkeiten, meine Frömmigkeit, meine guten Werke. Und das ist genauso selbstgerecht wie einer, der sagt, ach, ich brauche doch Gott nicht. Vielleicht sogar noch schlimmer. Die meisten Auseinandersetzungen hatte Jesus mit den Pharisäern. Das war genau deren Problem. Das Problem war ja nicht, dass sie nicht fromm waren. Das Problem war, dass sie meinten, sie könnten sich durch ihre Werke, durch das, was sie an Guten tun, sozusagen das Heil verdienen und fühlten sich besser als andere. Wer sagt, ich brauche Gott nicht, ist wenigstens ehrlich. Wer aber sagt, ich bin Christ und ist dabei stolz auf sich, missbraucht Gott zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins. Da ist nämlich nicht nur die Konzentration auf das eigene Ich, da wird auch die Ehre Gottes in den Dreck gezogen und missbraucht. Und das ist eine ganz besonders schlimme Variante dieses Ich-Weges. Nur die eigenen Ziele suchen oder die eigene Ehre suchen unter dem Vorwand, ich bin ein guter Christ. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber ich schaue da immer zuerst auf mich selbst und sehe, ja, das ist ein Thema, auch für mich, aber ich vermute auch für euch. Gerade dann, wenn wir mit Gott, mit Jesus leben wollen. Aber haben wir Grund dazu, stolz zu sein? Ich jedenfalls nicht. Alles, was ich habe, auch das, was ich tue, auch das Gute, was ich tue, kommt ja letztlich von ihm. Paulus schreibt im Epheserbrief, die guten Werke, die sind von Gott vorbereitet. Also von ihm, nicht von mir. Und interessant ist ja auch, was Paulus hier sagt, nicht, dass du, hier sagt Vers 1, du verdammst dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und das ist ein Phänomen, das es bis heute gibt, dass wir ja oft Dinge bei dem anderen besonders aufmerksam sehen, die wir von uns selber kennen. Also Dinge, die bei uns selber nicht in Ordnung sind, aber bei anderen kritisieren. Zum Beispiel, da fällt einer dem anderen gerne ins Wort und regt sich dann auf, wenn ein anderer ihn unterbricht. Oder da redet einer schlecht über andere und dann regt er sich auf, wenn andere wieder Schlechtes über ihn verbreiten. So ist es gut, dass wir nicht mit den Fingern auf andere zeigen, sondern auf uns selbst gucken. Der Liederdichter Manfred Siebald schreibt in einem Lied, dann kommt die Zeit der langen Finger, wenn einer dem anderen den Ruf zerreißt, denn die aller eigenen Schwächen scheinen je geringer, wenn man zuerst auf die des anderen verweist. Und was sagt Gott dazu? Er sagt zu uns, zu jedem Einzelnen, zu mir und zu Ihnen und zu dir, so wie der Prophet Nathan zum König David, du bist der Mann. Oder du bist die Frau. Du bist der, der schuldig geworden ist. Schau da nicht auf die anderen. Ja, auch wir, auch ich, auch sie, auch du, wir alle haben Buße, Umkehr nötig. Auch uns wird Gott richten. Jeder wird sich vor ihm verantworten müssen, ohne Ausnahme. Paulus redet nicht drumherum. Und der heutige Buß- und Bettag kann uns neu daran erinnern. Ich sage das nicht, um uns schlecht zu machen. Wir können ja dankbar sein für die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Aber Buße soll ja eine Hilfe sein. Eine Hilfe, dass wir neu erkennen, wie groß die Liebe, die Güte, die Vergebung Gottes ist. Und das ist eben etwas, was nicht nur für Leute gilt, die noch keine Christen sind. Natürlich, wenn einer noch nicht mit Jesus lebt, dann ist der erste Ruf, bekehr dich, fang ein neues Leben an mit Jesus. Aber auch, wenn wir schon angefangen haben oder in den Glauben hineingewachsen sind als Kind, gibt es keinen Grund zu sagen, Buße ist nicht mehr mein Thema. Luther hat einmal geschrieben, wir haben Luther ja schon gehört in der Begrüßung, schön, wir haben es nicht abgesprochen, nicht, aber geht immer zusammen. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine stete Buße sein soll. Stete Buße. Also nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Auch nicht nur am Buß- und Bettag. Aber dieser Tag kann uns daran erinnern, dass wir das nicht vergessen. Und wenn wir das immer wieder tun, können wir auch immer wieder neu erleben, dass der Herr Vergebung schenkt. Das ist ja das Schöne an Jesus, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir Buße tun. Ist ja immer so ein bisschen peinlich zuzugeben, dass ich was verkehrt mache. Interessant ist ja, dass hier in Vers 4 steht, was treibt uns zur Buße? Die Güte Gottes. Also, weil Gottes Liebe so groß ist. Und diese Liebe zeigt sich in Jesus, zeigt sich am Kreuz. Darum können wir Buße tun. Darum brauchen wir keine Angst zu haben, dass er mich dann wegstößt und sagt, will ich nicht mehr haben. Buße muss also nichts Trauriges sein, im Gegenteil. Wenn ich neu umkehre, kann ich mich auch umso mehr freuen an seiner Vergebung. Insofern ist dieser Tag heute ein Tag der Freude. Schauen wir uns den zweiten Teil des Buß- und Petags an, das Gebet. Ich kann natürlich jetzt nicht eine umfassende Erörterung zum Thema Gebet hier machen, das wäre eine ganze Predigtreihe. Schauen wir uns mal das Gebet am Buß- und Bettag an. Der Buß- und Bettag war ursprünglich ein staatlich verordneter Tag. Insofern ist es interessant, dass jetzt umgekehrt der Staat wieder gesagt hat, wir brauchen den Tag nicht mehr als Feiertag. Hat ja was zu sagen. So ändern sich eben die Zeiten. Und der Buß- und Bettag hatte früher den Sinn, dass da die Umkehr und das Gebet Segen über das Land bringen sollte. Man erwartete zum Beispiel, dass es besser geht mit der Ernte, dass der Frieden erhalten bleibt oder dass eine sonstige Notzeit, vielleicht eine Krankheitszeit, vorbeigeht. In Kriegszeiten wurden manchmal auch besondere Bußtage angesetzt. Was für ein aktuelles Thema, kann ich da nur sagen. Wir sehen daran, dass das Gebet am Buß- und Bettag über den persönlichen Bereich hinausgeht. Natürlich ist es auch eine persönliche Umkehr. Aber Sinn ist, dass wir nicht nur für das eigene Leben beten, sondern auch bewusst eintreten für das Wohl des Landes, des Staates und der Gesellschaft. Das kann ein besonderer Akzent sein am Buß- und Bettag. Und auch wenn wir durch den Staat keinen Feiertag mehr haben, niemand kann uns hindern am Gebet. Das ist doch schön. Warum nicht heute mal ganz konkret beten für die Bundesregierung, für die Landesregierung, für den neuen Bürgermeister in Siegen? Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, Politiker zu sein? Jeden Tag in der Zeitung zu lesen oder im Fernsehen zu sehen oder auf sozialen Medien zu hören und zu sehen, was du wieder alles verbockt hast? Vor zwei Monaten traf ich unseren, muss ich jetzt sagen, ehemaligen Bürgermeister auf dem Kartoffelfest hier in Truppach und da habe ich ihm das nochmal ausdrücklich gesagt. Ich bete für Sie. Ich hatte den Eindruck, das hat ihn gefreut. Es ist auch gut, dass wir darum beten, dass Politiker die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist ja auch manchmal gar nicht so leicht. In manchen Gesprächen, ob am Stammtisch oder wo auch immer, da sind die Dinge immer ganz einfach. Aber in der Wirklichkeit sieht es dann oft anders aus. Bei Politikern verhalten wir uns auch oft so, wie Paulus es in unserem Predigttext beschreibt. Wir sehen auf sie herab und denken, also ich würde das ja viel besser machen, die sind ja alle dumm. Glauben wir wirklich, wir würden es so viel besser machen? Wissen wir wirklich, was immer gut und richtig ist? Haben wir ein Patentrezept dafür, wie man die Rente sichern kann und dafür auch noch eine Mehrheit kriegen kann? Oder wie man die Finanzierung der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung hinkriegt? Wir sollten nicht meinen, wir wüssten immer alles besser. Am besten ist es, im Gebet ganz konkret zu bitten, dass Gott alle Verantwortlichen in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien leitet und führt und die Verantwortung vor ihm ganz neu wichtig wird. Das ist ein entscheidendes Anliegen am Buß- und Bettag für das Gebet. Ja, wir sind auch traurig darüber, dass christliche Werte in der Politik heutzutage immer weniger gelten. Und das tut weh, geht mir auch so. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch Dinge kritisch sehen dürfen, aber dass wir eben ganz bewusst positiv darauf reagieren und eben nicht nur jammern, sondern ganz bewusst beten. Ein weiteres, was ganz besonders wichtig ist für das Gebet am Buß- und Bettag, wir sprachen von Umkehr und das können wir ja auch ganz besonders ausdrücken im Gebet. Dass wir eben nicht nur sagen, wenn wir merken, irgendwo ist was schief in meinem Leben, okay, ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe, sondern dass ich ganz bewusst die Dinge bekenne. Und auch Jesus bitte, dass er mich verändert durch seinen Heiligen Geist. Es gibt ein Wort für dieses Bekenntnis, das hat heute vielleicht ein bisschen einen seltsamen Klang bei manchen, insbesondere bei evangelischen Leuten, nämlich das Wort Beichte. Bei Beichte, da denken viele an Beichtstühle, an Zwang, nicht? Also Katholiken, die mussten dann früher zur Beichte gehen vor der Firmung, da sitzt man an so einem engen, dunklen Schrank, Ängste und so. Das wirkt sehr negativ. Aber biblisch gesehen kann Beichte etwas total Befreiendes sein, dass ich endlich mal die Schuld aussprechen darf. Und dann ist oft schon ganz viel von ihrer Macht gebrochen, wenn das ans Licht kommt. Der Teufel möchte immer, dass das alles heimlich geschieht. Aber wenn wir es ans Licht bringen, bekennen vor Gott, vielleicht sogar mit einem anderen Christen zusammen, dann ist der erste Schritt getan für einen Neuanfang. Ja, wir brauchen als Evangelische keinen Priester, wir brauchen auch keinen Beichtstuhl, aber wir können mit anderen Christen reden. Es kann ein Pfarrer sein, aber es muss auch kein Pfarrer sein. Aber wenn jemand zum Pfarrer gehen will, an der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt das Beichtgeheimnis. Also wenn mir oder einem anderen Pfarrer jemand etwas erzählt, dann darf ich das unter keinen Umständen weitererzählen, sonst bin ich meinen Job los. Selbst wenn es um Verbrechen geht. Nein, das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich, steht in der Kirchenordnung. Aber es kann auch sein, dass es jemand sagt, ich möchte gerne bei einem Christen meines Vertrauens beichten. Völlig in Ordnung. Und dann können wir gemeinsam die Schuld vor Gott bringen und auch die Vergebung der Schuld persönlich zusprechen. Das ist nochmal etwas anderes, wenn ich mir nicht nur selber sagen muss, ja, Jesus vergibt mir, sondern wenn ein anderer mir das zusagt, das wirkt auch viel stärker. Manchmal ist es ja so, dass ich so denke, ja, ich weiß ja, dass Jesus am Kreuz dafür gestorben ist, aber es fällt mir so schwer, das anzunehmen, so gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig habe ich den Eindruck, das war so schlimm oder ich bin so schlimm, dass Gott mich gar nicht mehr lieben kann. Und wie gut tut es dann, wenn ein anderer mir die Vergebung persönlich zuspricht. Übrigens haben wir auch in unseren Gottesdiensten eine sozusagen gemeinsame Form der Beichte, nämlich vor dem Abendmahl, wenn wir auch gleich wieder haben. Vor dem Abendmahl lade ich immer ein, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen und auch im persönlichen Gebet das sagen, wo wir persönlich schuldig geworden sind. Und dann hören wir den Zuspruch der Vergebung für alle, die mit Jesus leben. Schön, dass wir heute das im Abendmahl erfahren können. Und das Abendmahl macht uns nochmal anschaulich, dass das wirklich gilt. Jesus ist für ihre, deine, meine Sünde gestorben. Übrigens hat auch Luther die Beichte sehr hoch geschätzt. Die Formen und die Regeln mögen unterschiedlich sein, aber auch für evangelische Christen ist die Buße, die Beichte eine wichtige Sache. Und so ist es gut, dass wir uns heute ganz bewusst Zeit nehmen zum Gebet. Zum Gebet für Verantwortliche in Politik und Gesellschaft und zum persönlichen Schuldbekenntnis. Dann kann dieser Tag heute ein Tag der Erneuerung sein. Dass unser Verhältnis zu Gott neu wird und dass sich auch etwas verändert im Leben unserer Welt und unserer Gesellschaft. Also, der Buß- und Bettag, ein Tag der Erneuerung. Egal, ob er nun Feiertag ist oder nicht. Grund zu feiern haben wir jedenfalls. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir umkehren dürfen zu dir. Immer wieder. Egal, was passiert ist. Und danke, dass wir immer mit dir reden können im Gebet. Wir wollen dich bitten für unsere Welt, für alle Politiker. Wir wollen dich bitten, dass du uns persönlich immer wieder zur Umkehr führst. Schenk, dass wir es ernst meinen und dass wir neu anfangen mit dir, auch heute Abend. Amen.
Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Wir haben eben gesungen, dass wir den Weg nicht kennen, du weißt ihn wohl. Und das ist uns genug. Schenk, dass wir das von ganzem Herzen so wahrnehmen, annehmen, ja, und jeden Tag dir vorbringen. Du kennst die Wege, die vor uns liegen, am morgigen Tag, in der kommenden Woche. Du weißt, ob sie schwierig sein werden, ob es schöne Wege sind. Alles wollen wir vor dich bringen und mit dir teilen. Wollen dir vertrauen, dass du die Wege gut mit uns machst. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir im Gebet andere Menschen vor dich bringen dürfen. Du weißt um die Menschen, die in Verfolgung leben, die größtem Hunger ausgesetzt sind, die im Krieg leben, die gefoltert werden. Du weißt um die verfolgten Geschwister in aller Welt, Herr, unter welchen Umständen sie leben. Herr, gib ihnen Kraft zum Durchhalten. Schenk, dass sie aus Gefangenschaften freikommen und dass sie immer wieder Menschen an ihrer Seite haben, die sie stützen, die an dich und ja an deine Liebe, an deine Allmacht auch glauben. Lieber Vater im Himmel, bringen dir all die, die dein Wort verkündigen, die sich in den Dienst gestellt haben, ja, in welchem Bereich auch immer, hier in der Gemeinde, weltweit in der Mission. Du mögest ihnen immer wieder ein frohes, ein volles Herz geben, ein freudiges Herz. Sie bevollmächtigen, diesen Dienst zu tun. Möchten dir die Politiker bringen, in der Kommune, im Land, Herr, in unserem Staat, dass sie eine weise Politik betreiben können. Gib ihnen da wirklich Kraft, gib ihnen Einsicht, gib ihnen gute Beratungen, und dass sie eine kluge Politik machen, die auch beim Volk wahrgenommen wird. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass alles in deinen Händen, an deinem Herz gut aufgehoben ist. Amen.
Und nun geht in diesen Abend, in die kommende Zeit, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.